HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Morgen feiern wir den Tag der deutschen Einheit. In den Hörbüchern, die wir heute für Erwachsene vorstellen, geht es daher vornehmlich um deutsche Geschichte. Zwei Hörbücher der besten Liste Oktober sind darunter. Ferner gibt es wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Beginnen wir mit dem Schriftsteller Fridolin Schley. Mitte 40 ist er, gelernter Dokumentarfilmer und schon rund 20 Jahre im literarischen Geschäft tätig. Darunter fallen dann auch erste dezidiert politische Bücher wie eine Anthologie gegen Fremdenfeindlichkeit, die er 2015 herausbrachte. Und jetzt der Roman Die Verteidigung. Und darin beschreibt Fridolin Schley einen der Nürnberger Prozesse, und zwar den sogenannten Wilhelmstraßenprozess von 1947-48. Was war das für ein Prozess und wie hängt er mit den anderen zusammen, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, man sagt ja immer die Nürnberger Prozesse und damit waren tatsächlich mehrere Prozesse gemeint. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof gab es diesen Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Und dann gab es aber auch noch 12 Nachfolgeprozesse, unter anderem gegen Ärzte, gegen Juristen, gegen führende Personen aus der Wirtschaft. Ebenfalls in Nürnberg fanden diese Prozesse statt, aber nicht mehr vor dem Internationalen Militärgerichtshof, sondern vor US-amerikanischen Militärgerichten. Und im sogenannten Wilhelmstraßenprozess, das war der umfangreichste und längste dieser 12 Nachfolgeprozesse, waren führende Angehörige des Auswärtigen Amts und anderer Ministerien angeklagt. Und das Ganze hieß Wilhelmstraßenprozess, weil in der Berliner Wilhelmstraße unter anderem eben das Außenministerium auch angesiedelt war. Und einer der Angeklagten war Ernst von Weizsäcker. Er war SS-Brigadeführer und Spitzendiplomat unter Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop. Und angeklagt war er unter anderem wegen Planung, Einleitung und Führung von Angriffskriegen, wegen Kriegsverbrechen gegen Kriegsgefangene und Gräueltaten gegen deutsche Staatsangehörige aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen. Und zu seinen Verteidigern gehörte neben dem Juristen Helmut Becker auch sein Sohn Richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident. Und um diesen Prozess bzw. das Verhältnis Vater und Sohn geht es in diesem Roman.
Also wir halten fest, es ist ein Roman, aber auf der Basis historisch gut dokumentierter Ereignisse. Wie hat Fridolin Schley das miteinander verbunden?
Ja, es gibt natürlich umfangreiche Prozessakten, Bilder und so weiter. Die hat er verwertet, das sind die Fakten. Und romanhaft wird es dann, wenn er sich in Richard von Weizsäcker versucht einzudenken, also seine Gedanken und Gefühle beschreibt. Das sind diese beiden Ebenen in diesem Roman.
Wir ziehen auch gleich mal den Interpreten David Striso heran. Wie geht der stimmlich mit diesen beschriebenen, von Ihnen beschriebenen beiden Ebenen um?
Ja, bei ihm merke ich sogar noch mindestens eine Ebene mehr. Also David Striso versetzt uns mit seiner Stimme einmal in den Gerichtssaal. Da spricht er so raunend. Man fühlt die leise, angespannte Atmosphäre des Raumes. Man hört geradezu das leise Stühlerücken, das Hüsteln, das Papierrascheln. Dann versetzt er uns aber auch in die Gedanken Richard von Weizsäckers. Da spürt man das Ringen um Wahrheit, die Zweifel und auch die Hoffnungen, dass sein Vater wirklich nichts oder wenig von den Verbrechen gewusst hat, beziehungsweise gar widerständig war. Und wenn er sich in die Staatsanwaltschaft hineinversetzt, dann klingt David Strisos Stimme schneidend, fast erbarmungslos und laut, er gefriert es einen richtig. Also er hat wirklich eine große Bandbreite in der Stimmführung, was die ohnehin vorhandene Spannung des Romans wirklich noch steigert.
Das macht jetzt ausreichend neugierig, Dorothee Meyer-Karwig. Dann wollen wir auch mal einen ersten Ausschnitt hören.
Als erstes hören wir einen Ausschnitt, in dem Ernst von Weizsäcker beschrieben wird und auch beschrieben wird, wie der Sohn seinen Vater im Gerichtssaal wahrnimmt.
Wie klein der Vater dagegen von hier oben wirkt. Gekrümmt sitzt er da, in sich gefallen. Etwas ist aus ihm gewichen, das ihm Gewicht gab und Halt, aber auch so viel wog, dass es ihn festhielt, dass er blieb, sagt er, um zu retten, was nicht zu retten war, und während die Bürde des Scheiterns ihn nun langsam freigibt, legt sie sich vielleicht schon als kalte Hand in Richards Nacken, der sich fester am Geländer abstützen muss, weil ihn wieder Schwindel erfasst und das Gefühl, jemand stehe ganz dicht neben ihm und achte auf jede seiner Regungen oder flüstere sie ihm ein. Etwas ist auf ihn übergegangen, schon weil der Freie dem Gefesselten überlegen ist, in Umkehrung der Hilfs- und Schutzpflicht zwischen Eltern und Kindern, wird der Vater später schreiben. Die Röhren unter der dunklen Kassettendecke flackern wieder, der Raum entgleitet, es schwindelt Richard, aber nicht nur unter der Last, die auf ihm liegt, sondern auch, je mehr sie ihn drückt, vor einer seltsamen euphorischen Lust und davor, wie er sich erstarken fühlt unter dieser schweren Nähe zum Vater. Er spürt, er könnte ihn auf die Schultern nehmen und durchs Feuer tragen.
Richard von Weizsäcker soll und will seinen Vater durchs Feuer tragen, aber es wird ihm schon mulmig beim Gedanken daran, was dem Vater alles vorgeworfen wird.
Richard las, wie der Vater und sein Amt etliche kriegerische Überfälle durch falsche Darstellungen gerechtfertigt hätten, wie sie Operationszonen für die deutschen Streitkräfte festlegten und Berichte über die Massenmorde der Einsatzgruppen bearbeiteten. Die Formulierungen wiederholten sich von Punkt zu Punkt. Waren fernerhin verantwortlich, beteiligten sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit, der Angeklagte als Täter oder Beihelfer, allgemeine Wendungen reinen Vollzugs, deren Formelhaftigkeit die Vorwürfe bald mehr wie eine gleichmäßig an- und abschwellende Litanei zu Richard heran und wieder forttrug, so dass sie fast nichts hinterließen. Die Exekution gefangener Soldaten sollte der Vater als normale Verluste im Kampf vertuscht haben. Er sollte die Deportation von unerwünschten rassischen Elementen in den besetzten Ländern durch Verhandlungen und Verträge abgestützt haben. Die Ausrottung von Bazillen, Parasiten und Untermenschen. Richard begriff, was dort stand, aber er konnte sich seinen Vater dabei nicht vorstellen, oder nur als verstelltes Abbild seiner selbst. Versuchte er es, sah er einen sich windenden, um stille Größe ringenden Mann, der sich verkleidet in eine Rolle zwang. Was bedeuteten Handlungen ohne ihre äußeren Umstände und inneren Zustände?
David Striesow als Sprecher dieses Romans, Dorothee Meyer-Karweck, das funktioniert prächtig. Er ist einerseits nah dran oder nah drin oder in den Gedanken der Figuren, aber er schafft es auch, eine Einladung an die Hörer auszusprechen, in der Bedächtigkeit und Genauigkeit, mit der er liest, finde ich ganz famos. Mhm. Und wir hören den großen Zwiespalt zwischen dem Wunsch, dem eigenen Vater zu helfen und dem Verbrechen der Nazis zu sühnen. Das ist dann auch das Hauptthema des Romans.
Ja, dieser innere Zwiespalt Richard von Weizsäckers ist ganz zentral und das allein ist schon sehr beklemmend und beeindruckend geschildert worden. Dann geht es aber auch um das historische Ereignis an sich. Also Fridolin Schley geht auf den Werdegang des Vaters in der Nazizeit ein. Er beschreibt aber zum Beispiel auch die Zeit danach, in denen sich die Beteiligten am Naziregime gegenseitig Persilscheine ausstellten, also bestätigten, dass sie Gutes getan hätten gegenüber verfolgten Kriegsgefangenen und so weiter, also im Grunde ihres Herzens eigentlich Widerstandskämpfer waren. Und er beschreibt allgemein den Umgang mit Nazi-Größen nach dem Krieg. Und da gibt es so eine Aussage von Adenauer, der sagte, man schütte kein schmutziges Wasser fort, solange man kein klares habe. Damit wurde dann gerechtfertigt, dass viele Nazi-Richter, Beamten und Wissenschaftler auch in der Bundesrepublik danach noch Karriere machten.
Ha, wenn man sowas hört, das klingt also für unsere heutigen Ohren so zynisch. Mhm. Aber gut, zurück zum Prozess. Mit welcher Strategie verteidigen dann Helmut Becker und Richard von Weizsäcker seinen Vater?
Sie plädieren auf die vollkommene Unwissenheit und Unschuld Ernst von Weizsäckers. Ernst von Weizsäcker nimmt für sich in Anspruch, Widerstand durch scheinbare Mitarbeit geleistet zu haben. Und die Frage ist natürlich, selbst wenn das stimmt, wie weit darf das dann gehen? Immerhin hat er von vielen Kriegsverbrechen gewusst. Er hat auch unter anderem Deportationsbefehle für französische Juden in das Vernichtungslager Auschwitz abgezeichnet. Es wurde damals allgemein behauptet, man habe gar nicht gewusst, was in Auschwitz geschieht. Doch das gilt als sehr unglaubwürdig, zumal für solch einen Spitzendiplomaten.
Letztendlich wurde Ernst von Weizsäcker dann zu 7 Jahren Haft verurteilt.
Ja, aber er saß wie so viele nur wenig davon ab. Er wurde 1950 schon wieder entlassen, starb dann allerdings ein Jahr später.
Über den Interpreten David Striso haben wir schon kurz gesprochen. Romane auf der Basis von historischen Fakten, ich kann dem in der Regel viel abgewinnen, weil es eine Möglichkeit ist, Lücken oder offene Fragen zu kompensieren oder zu beantworten, aber immer unter dem Vorzeichen, dass es nur eine Annäherung sein kann. Ja, wie gefällt Ihnen diese Mischung zwischen belegbarer Historie und dem Versuch, sich in die Gedanken und Gefühle des Sohnes hineinzuversetzen?
Also ich bin bei solchen Vermischungen oft ein bisschen zurückhaltend. Also ich sehe schon auch die Gefahr, dass man das, was man in solch einem historischen Roman liest, dann für bare Münze nimmt. Aber hier hat es mich schon gepackt. Also man ist sich ja immer bewusst, dass die Gefühle und Gedanken Richard von Weizsäckers Fiktion sind. Und gepackt hat es mich deswegen, weil diese Fiktion etwas Grundlegendes erzählt über Eltern und Kinder dieser Zeit. Also Richard von Weizsäcker steht für die neue demokratische Bundesrepublik, sein Vater Ernst für das alte, schuldbeladene Deutschland. Es geht hier also um grundlegende Fragen nach Gut und Böse, Schuld und Unschuld. Der Vater hat durchaus Schuld auf sich geladen und ich rechne es dem Autor hoch an, dass er hier nicht moralisiert. Es bleibt immer so ein Zweifel, wie hätte man sich denn selbst verhalten? Kann man in solch einer Diktatur überhaupt unschuldig bleiben? Also insgesamt ist es ein Roman, der mich sehr gefesselt hat und David Striso hat mich als Interpret auch sehr beeindruckt.
Wir sprachen über Fridolin Schley, die Verteidigung, mit dem Sprecher David Striso. 7 CDs sind das, 8 Stunden, knapp 9 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 24 Euro ist dieses Hörbuch bei Random House Audio erschienen. Und wie vorhin schon angedeutet, das Hörbuch hat es auf die Hörbuchbestenliste geschafft und gleich auf Platz 1. Wir kommen zu Arno Schmidt, ein Säulenheiliger der deutschen Literaturgeschichte, jedenfalls in einem bestimmten Milieu. Arno Schmidt wurde 1914 in Hamburg als Sohn eines schlesischen Polizeibeamten geboren, nach einer kaufmännischen Ausbildung in Greifenberg, das ist in Schlesien. Kriegseinsatz und Kriegsgefangenschaft debütierte er dann 1949 mit dem Erzählungsband Leviathan. Als Kriegsflüchtling lebte Schmidt in verschiedenen Orten der Bundesrepublik, ehe er und seine Frau sich 1958 dann in Bargfeld bei Celle niederließen. Die Debatte um seine formal sehr avancierten Romane fand ihren Höhepunkt dann 1970, und zwar beim Erscheinen seines Hauptwerks Zettels Traum. Seine Rundfunk-Essays über vergessene Schriftsteller prägten zusätzlich eine ganze Lesergeneration. Schmidt erhielt 1964 den Fontane-Preis der Stadt Berlin, ebenso wie 1973 den Frankfurter Goethe-Preis. 1979 starb er in Celle. HR2-Redakteur Ulrich Sonnenschein, ein ausgewiesener Arno-Schmidt-Experte, stellt das Hörbuch zu Zettels Traum vor.
Darf man ein dichterisches Werk verändern, nur um es zugänglicher zu machen? Darf man ihm die Schwierigkeit nehmen, die einen Großteil seiner poetischen Kraft ausmacht? Darf man streichen, verändern und neu zusammenfügen, was der Autor einmal ganz anders erdacht hatte? Bei einem Werk wie Zettels Traum, das vielen bis heute als unlesbar gilt, darf man das. Denn hier verstummen die Diskussionen um Werkherrschaft und Authentizität, weil es tatsächlich nur sehr wenige Menschen gibt, die einige Monate ihrer Lebenszeit aufgewendet haben, um die 1300 dreispaltig bedruckten Seiten tatsächlich zu lesen. Um von Durchdringen gar nicht erst zu reden. Nein, Zettels Traum ist eines dieser Jahrhundertbücher, das nicht darunter leidet, wenn man es bearbeitet, sondern in jeder Hinsicht davon profitiert.
King! Anna Mumu. Nebel. Schelmenzünftig. Ein erster Lianenschlag. Lerchenprickel. Gestier von Jungstieren. Anna Mumu.
Mit diesen schon nicht so leicht zu deutenden Worten beginnt Zettels Traum, dessen Handlung in nur wenigen Sätzen beschrieben ist. An einem Sommertag des Jahres 1968 besucht das Übersetzer-Ehepaar Paul und Wilma Jacobi mit Tochter Franziska den Ich-Erzähler Daniel Pagenstecher in dem fiktiven Dorf Oedingen in der Zeller Ostheide. Sie machen ausgiebige Spaziergänge und sprechen über das Werk des amerikanischen Autors Edgar Allan Poe. In diesem klaren Rahmen aber entfaltet sich eine ganze Welt, detailreich, verschmitzt, erotisch und immer wieder sehr humorvoll.
Das Stück hier, so Campus Horrorum, wie es euch scheinen mag, gehört übrigens mir. Und Wilma gleich, ach. Zwei morgen. Wenn du willst, drücke ich's in Ruten oder Futter aus. Etwas über 21 Pfennig, der Quadratmeter. Du, das ist natürlich ein Ding, sagte Paul angeregt und bog einer riesigen Disteldame aus, während Wilma ihrer Tochter androhte, sich in ihrer Gegenwart ja nicht mehr des Worts interessieren zu bedienen. Natürlich beherrschte Frenzel längst das Liederspiel, die Wimpernschleuer. Hier hatte irgendeine Jägersau hingeschissen, bloß schnell vorbei.
Arno Schmidt formte seine Literatur von Anfang an aus zwei Komponenten, deren Verhältnis sich im Laufe der Jahre verschob. Auf der einen Seite die Wirklichkeit, wie er sie sieht, Naturschönheit, wenn man so will, die Ereignisse der unmittelbaren Gegenwart und deren Umsetzung in Schrift. Dazu gehört ausdrücklich auch der akustische Raum, die gesprochene Sprache. Auf der anderen die Literatur, der Wille, alles, was je schrieb und lebte, als immerfort mitlebend zu betrachten. Zwischen diesen beiden Polen, Dichtung und Wahrheit, suchte er nach einer Sprache, die all das genauestens fassen und abbilden kann. Und diese Sprache lässt die unsere, die wir benutzen, um uns alltägliche Dinge mitzuteilen, weit hinter sich.
Sehr kurze Zeit darauf freilich, ist dann der erste Clodhopper ins Dorf gejappt gekommen. Ein langer, ihm nicht unbekannter Brillenträger, grüne Lederjacke, braune Hose, Stock unterm Arm, sei, da schon die Landschaft in leicht angegrautem Zustand dargelegen habe, plötzlich aus einer Hecke vorgetreten, habe zu ihm hergeschaut und sich dann etwas auf einen Zettel geschrieben. Seitdem soll er in der hiesigen, sowie einigen da ob gar nicht erbauten, weil nicht ganz so schuldigen Nachbargemeinden, nur sagen wir, umgehen. Immer noch durch Wälder und Heiden, immer noch Notizen machend.
Der Autor selbst ist natürlich auch dabei. Die große Leistung von Regisseur und Textbearbeiter Bernd Rauschenbach und Sprecher Ulrich Mattes ist es nun, diesen komplexen Text, der in seiner grenzenlosen Fülle auch für den Schmidt-Fachmann kaum zu bändigen ist, in eine lineare Erzählung zu verwandeln. Mattes liest mit großem Verständnis für die schräge Syntax und verdeutlicht so, was man sich sonst mühsam erschließen muss. Er führt die Zeichen zurück in den akustischen Raum und plötzlich wird die Lektüre ganz mühelos. Dabei wirkt er derart vertrauenswürdig, dass man sich seiner Sprache leichthin ergibt und die Worte einfach fließen lässt. Hilfreich kommt eine kleine Inhaltsangabe von Susanne Fischer im Booklet hinzu. Man wird auch jetzt nicht alles verstehen, aber das ist völlig unerheblich für den Genuss. Und wenn am Ende dann die letzten Worte dieses Großwerkes erklingen, glaubt man kaum, dass es möglich war, in knapp 8 Stunden durch Zettels Traum zu galoppieren, ohne den Verlust der Kürzungen spürbar zu machen.
Null. Denn sie waren vorüber. Geglitten, geschnurrt. Tja, elle a fui. La Tourterelle, elle a fui, loin de toi. No wheel to my wagon, still I'm rolling along. Exzellenz, fliegen am ganzen Leibe!
Ulrich Sonnenschein besprach Arno Schmidt Zettels Traum. Das Hörbuch besteht aus einer MP3-CD, das sind glatte 6 Stunden Hörzeit und ist zum Preis von knapp 20 Euro im Aufbauverlag erschienen. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Lukas Rietschel stammt aus der Oberlausitz, aus der Nähe der Kleinstadt Kamenz, in der sein zweiter Roman Raumfahrer angesiedelt ist. Bereits der Debütroman des 27-Jährigen mit der Faust in die Welt schlagen, erregte seinerzeit Aufmerksamkeit. Der Spiegel urteilte damals sogar, das Buch zeige, dass Rechtsradikale die Dominanz über die politische Kultur in Sachsen errungen hätten. Und auch in seinem neuen Buch beschäftigt sich Rietschel mit den Menschen in seiner Heimatregion. In Raumfahrer hat er sich als Anknüpfungspunkt die Familiengeschichte des Malers Georg Baselitz ausgesucht. Till Kronsfurt hat sich das Hörbuch angehört.
Kamenz, eine Kleinstadt in Ostsachsen. Die Gemeinde zieht ihr Selbstbewusstsein vor allem aus der Tatsache, dass hier der Dichter Gotthold Ephraim Lessing geboren wurde. Doch in der Lebensrealität der Bewohner spielt dieser Umstand keine große Rolle. Im städtischen Teich ersticken die Zierfische und der Krankenhausparkplatz wird von Wildschweinen bevölkert. In jenem Krankenhaus arbeitet Jan. Jan, Anfang 30, erhält eines Tages ein merkwürdiges Geschenk. Ein Patient überreicht ihm einen Karton mit alten Unterlagen des Malers Georg Baselitz. Aus dem Inhalt, so das Versprechen des Patienten, den alle nur den Alten nennen, würde Jan etwas über die eigene Familiengeschichte erfahren. Doch Jan lehnt zunächst ab. In der folgenden Szene hören wir, wie Jan zum Alten nach Hause geht, um ihm den Karton zurückzubringen. Der Alte offenbart ihm jedoch, er sei der Neffe von Georg Baselitz. Auch deutet er an, Jans verstorbene Mutter habe eine Rolle bei dem Unfall gespielt, der ihn in den Rollstuhl brachte.
Jan ging zu ihm, am Bücherhaufen vorbei, und streckte dem Alten seine Hand entgegen. »Schön, Sie kennengelernt zu haben«, sagte er. Der Alte nickte. Im Flur bückte sich Jan nach seinen Schuhen. »Wie hat Ihr Vater eigentlich reagiert?«, rief der Alte aus dem Zimmer. Jan öffnete die Wohnungstür, darauf ließ er sich nicht mehr ein. »Haben Sie ihm von mir erzählt? Hat er Ihre Mutter erwähnt?« Er blieb stehen, zögerte. Dann ging er zurück, den dunklen Flur entlang. »Warum sagen Sie mir nicht einfach, was los ist?« Der Alte drehte sich zu ihm, die Hände an den Reifen, als drohte er umzukippen. »Mein Vater ist nicht so alt geworden wie Ihrer«, sagte er. »Was auch immer er Ihnen mitteilen wollte, lesen Sie es. Das sind Sie ihm schuldig.« »Gar nichts bin ich.« »Bitte«, sagte der Alte leise. Jan hob die Unterlagen auf und klemmte sie sich unter den Arm. Ganz egal, ob er sie zu Hause noch einmal ansehen würde, jetzt und hier schien das wichtig zu sein. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Raum, die Wohnungstür vor ihm. »In den Unterlagen steht bestimmt auch«, rief der Alte erneut, als hätte er seine Stimme wiedergefunden, »wie ich im Rollstuhl gelandet bin.«
Schließlich beginnt Jan mit Nachforschungen. Er taucht ein in die Familiengeschichte des Malers Baselitz und dessen Bruders Günther Kern. Georg Baselitz, geboren 1938, war in den 50er Jahren von Sachsen nach West-Berlin geflohen. Sein Bruder Günther will ihm nachfolgen, schafft es jedoch nicht. Er gerät ins Fadenkreuz der Stasi. Folgend ein Ausschnitt des Kapitels, in dem Günther eine Woche vor Mauerbau erfährt, dass sein Bruder nach West-Berlin umgesiedelt ist und beschließt, es ihm gleich zu tun.
»Wenn sie dich ansprechen«, sagte er, »zeig deinen FDJ-Ausweis.« Günther nickte. Er bemerkte, dass die Leute in der Bahn sich nach ihm und Georg umdrehten. Er lächelte seinen Bruder von der Seite an und tat das auch, als der Volkspolizist ihn und Georg kontrollierte. »Ist das Ihr Bruder?« »Ja«, sagte Georg. »Wie lange bleibt er in Berlin?« »Er fährt heute Abend wieder.« Georg legte seinen Arm um Günthers Schultern. Er sagte nichts, aber Günther konnte hören, wie er aufatmete. Zusammen sahen sie aus dem Fenster. Günther wusste, dass die Kunsthochschule, die Georg besuchte, im Osten der Stadt lag. In Berlin kannte er sich nicht aus, aber er hätte gedacht, dass die Schule und das Wohnheim nicht so weit vom Bahnhof entfernt seien, dass sie nicht so lange fahren würden. Er drehte sich nach den anderen Fahrgästen um, prüfte, wie voll die Bahn war. Dann lehnte er sich nahe an Georg heran und flüsterte, »Wir sind gleich in West-Berlin, oder?« Georg grinste nur. »Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt sein darf.« »Beruhige dich«, sagte Georg. »Dir wird nichts passieren.«
Im Verlauf seiner Recherchen muss Jan feststellen, dass die Familiengeschichte Baselitz seine eigene ist. Jan enthüllt ein schreckliches Geheimnis über seine Mutter. Es entwickelt sich eine Tragödie, die geprägt ist von Hoffnung und Enttäuschung, von Verfolgung und Verrat. Über allem der Schatten der allmächtigen Stasi. In Rietschels Roman ist Platz für Grautöne. Die Grenzen zwischen Opfern und Tätern verschwimmen. An Kategorien wie Gut und Böse festzuhalten, funktioniert kaum. was umso unbefriedigender ist, als das Buch den Leser erschüttert zurücklässt. Dass Lukas Rietschel als Rahmenhandlung das Leben der realen Brüder Georg Baselitz und Günther Kern gewählt hat, darin liegt die besondere Raffinesse des Buches. Rietschel hat ausführliche Gespräche mit Günther Kern geführt, sowohl dessen Verfolgung durch die Stasi als auch der tragische Unfall seines Sohnes sind Tatsachen. Gesprochen wird der Roman von Christian Friedl. Der Schauspieler verkörperte 2015 im Kinofilm Elsa den gleichnamigen Hitler-Attentäter. Zuletzt trat er wiederholt als Polizeifotograf in der Fernsehserie Babylon Berlin auf. Die jugendlich gebliebene Stimme des 42-Jährigen passt gut zum rund 10 Jahre jüngeren Jan. Auch Dialoge, zum Beispiel zwischen Jan und dem Alten, gibt er durch Variationen in der Stimmlage gut wieder. Durch Sprechpausen an den richtigen Stellen wird zudem der melancholische Grundton des Buches gut veranschaulicht.
Till Kronsfurth besprach Raumfahrer von Lukas Rietschel. Der Roman erschien bei DTV, die Hörbuchfassung bei Hörbuch Hamburg. Interpretiert wird der Roman von Christian Friedl. Die 5 CDs haben eine Gesamtlänge von 6,5 Stunden und kosten 22 Euro. Und in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir wieder zu einem besonderen Kinder- respektive Jugendhörbuch. Es stammt diesmal von Julia Blesken. Das Hörbuch heißt Mission Colomoro oder Opa in der Plastiktüte. Julia Blesken ist studierte Historikerin, schon länger für Kinder schreibend unterwegs, hat selber auch eine ganze Menge davon, nämlich 5, und erhielt für Colomoro im letzten Jahr den renommierten Kirsten-Boje-Preis der Hamburger Literaturstiftung. Der Titel, Dorothee Meyer-Karbeck, Mission Colomoro oder Opa in der Plastiktüte, klingt einerseits geheimnisvoll, andererseits auch ein wenig unappetitlich. Was hat es damit auf sich?
Also unappetitlich, das ist ja genau das Richtige für kleinere Kinder, die finden das toll. Es ist eine Geschichte von Kindern aus Berlin, die sich aus der Schule kennen. Da ist einmal Jennifer und ihr kleiner Hund Püppi, das ist ein Rehpinscher. Jennifers Mutter ist Busfahrerin im Schichtdienst. Dann gibt es noch Katja Pfeiffer, die hat 2 Väter und kann sehr gut zeichnen. Vor allem Ratten, die geradezu lebensecht sind und auch eine Rolle in diesem Hörbuch spielen. Dann gibt es noch den kleinen ängstlichen Friedi, eigentlich Fridolin. Dann Zeck mit Eltern, die unendlich Verständnis für ihn haben und die ihm zum Trost immer Geld geben, wenn er schlechte Noten schreibt. Deswegen hat er immer genug Geld in der Tasche. Dann gibt's noch Mustafa, der gerade aus Versehen seinen Wellensittich erdrückt hat und den in der Hosentasche mit sich rumschleppt. Und die brave Polina, die ist so ein bisschen Etepetete und hat so ein super teures Handy. Die Kinder stehen gerade vorm Supermarkt, als Jenny zu ihnen kommt mit einer Tüte in der Hand. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest Stefan Kaminski.
Mensch, was hast denn da drin? Fragt Zack. Mein Opa, sagt Jennifer klar mit einer Stimme, die etwa so klingt, als würde sie sagen, einen Wirsingkohl oder einen Sack Kartoffeln.
Dein Opa?
Opa ist schon tot. Wie jetzt? Fragt Zack. Du willst sagen, dass da in der Plastiktüte dein toter Opa drin ist? Jennifer Klar nickt und zieht die Schlaufen der Tüte so weit auseinander, dass die Kinder reingucken können. Da drin liegt ein weißes Gefäß mit Decke.
Du verarschst uns!
Mustafa starrt auf das Gefäß. Da könnte alles drin sein, Mann. Suppe, Nudeln, Reis, Kekse. Da bückt sich Jennifer Klar und zieht den Deckel ab. Es macht ungefähr so, als wenn man ein Einwegglas mit Marmelade öffnet. Und dann halten sie ihre Köpfe dicht über ein, ja, es ist ein gräuliches Pulver.
Das ist Opa, sagt Jennifer. Also Opas Asche.
Sie guckt auf das Pulver und nimmt ein bisschen was davon in die Hand.
Ganz weich, meint sie. Wollt ihr mal fühlen?
Zack und Katja schütteln den Kopf. Mustafa springt entsetzt zurück.
Ich bin doch nicht bescheuert, Mann!
Jennifer guckt verträumt in das Gefäß. Dann zieht sie die Finger raus, klemmt sich die Leine unter den Arm und drückt den Deckel wieder ganz fest drauf. Keiner sagt ein Wort.
Das ist noch abgefahrener, als einen toten Vogel in der Hosentasche mit sich rumzutragen.
Das war ein Ausschnitt aus Mission Kolomoro oder Opa in der Plastiktüte von der Autorin Julia Blesken, gelesen von Stefan Kaminski. Ja, das ist wirklich abgefahren. Jennifers Opa ließ sich einäschern und wollte, dass seine Enkelin seine Asche in seinem Schrebergarten verstreut. Und der Schrebergarten heißt Kolomoro. So haben ihn jedenfalls Jenny und der Opa immer genannt. Und spontan entschließen sich nun alle Kinder, Jenny zum Schrebergarten zu begleiten. Sie haben gerade Zeit, denn es haben gerade die Herbstferien begonnen.
Aber wie ist Jennifer dann an die Asche gekommen? Man darf ja normalerweise die aus Krematorien nicht mitnehmen, auch wenn es hier und da Ausnahmen gibt.
Ja, Opa hat an alles gedacht und sich daher in Holland einäschern lassen, wo es eben erlaubt ist, die Asche mitzunehmen. Und die Mutter von Jennifer hat für sowas gar keinen Sinn. Sie hätte die Asche eventuell einfach im nächsten Park ausgestreut. Und daher nimmt die Tochter Jennifer das nun in die Hand. Das Problem ist, sie weiß gar nicht mehr genau, wo Kolomoro ist. Sie weiß nur, dass es an einer bestimmten S-Bahn-Linie liegt. Kein Navi kennt Kolomoro. Und was wir hier hören, ist jetzt der Roadtrip der Kinder durch Berlin auf der Suche nach dem Schrebergarten.
Ich hatte es eingangs gesagt, dass das der Lesung zugrunde liegende Buch mit dem Kirsten-Brühe-Preis ausgezeichnet worden ist. Da muss diese Reise der Kinder ja schon noch etwas anderes mit sich bringen, oder? Was ist das?
Ja, wir erleben hier eine Kinderschar, die in ihrer ganzen Vielfältigkeit beschrieben wird, also von Wesen, Herkunft, finanziellem Hintergrund, Religion, für die das aber, anders als für manche Erwachsene, überhaupt kein Problem ist. Außerdem ist es auch eine durchaus spannende Geschichte, diese Reise durch Berlin mit der S-Bahn. Eine Reise ist es, die mitunter auch ein bisschen gefährlich ist. Also die Kinder sind zudem nicht einfach verwahrloste oder egoistische Göhren, sondern die haben auch schon ihren sehr guten moralischen Kompass. Sie halten zusammen, sie unterstützen sich und sie fühlen sich mit dem toten Opa verbunden. Sie müssen aber auch gegen Fieslinge kämpfen. Und diese Bösen können auch mal Mädchen sein. Sie treffen nämlich auf eine Mädchengang.
Er hat da mal drin,
ruft jetzt die in der goldenen Jacke.
Ist uns heilig, Mann,
sagt Musti würdevoll.
Ein Schatz oder was?
Fragt eine, die bis jetzt emsig an ihren Fingernägeln gefeilt hat und hebt ihren Blick.
Jedenfalls nichts für kleine Mädchen,
sagt Musti mit herablassendem Tonfall und kommt sich ziemlich wichtig vor.
Mensch, jetzt hör endlich auf!
Zack wirft Musti einen wütenden Blick zu. Denn von Kleinen kann hier wirklich nicht die Rede sein. Vier der fünf sind mindestens einen Kopf größer und jede von ihnen auch um einiges breiter als sie.
Ey, habt ihr das gehört?
Fragt die in der goldenen Jacke.
Der Zwerg will Stress!
Und zu Musti ruft sie,
wenn du Stress willst, kannst du kriegen.
Ein bisschen unbehaglich wird es Musti nun doch zumute.
Da ist nur Asche drin,
ruft er beschwichtigend zur anderen Seite rüber. Die Kinder sehen ihn böse an.
Wieso? Ist doch kein Geheimnis, oder?
Asche?
Ruft die kleinste der fünf, die sich ihr Handy zwischen die Knie geklemmt gerade die Wimpern tuscht.
Du meinst Kohle oder was?
Nein, keine Kohle, kein Geld. Aber das versteht die Mädchengang nicht und die Kinder müssen dann ziemlich die Beine in die Hand nehmen, um diesen Mädchen zu entkommen. Am Schluss finden sie natürlich den Schrebergarten und erkennen nun, dass Kolomoro die Abkürzung für den Namen des Schrebergartens ist. Aber selbst im Schrebergarten selbst müssen sie noch Abenteuer bestehen, bevor sie Opas Asche dann ausstreuen können, einen Schatz sogar noch finden und nach Hause zu den Eltern fahren können, die sich schon ziemliche Sorgen gemacht haben, bis natürlich auf die Eltern von Zack, die wie immer tiefenentspannt sind.
Die Lesung in diesem Hörbuch, die ist jetzt gekürzt im Verhältnis zum Roman. Ist das ein Problem?
Also ich habe jetzt nicht den Text genau verglichen, aber ich habe nichts vermisst. Also die Geschichte ist durchaus folgerichtig und passt so, wie sie ist. Und dafür haben wir ja hier einen anderen Pluspunkt, nämlich Stefan Kaminski als Interpreten.
Und den haben wir jetzt geradezu wirbelig erlebt, weil er all seine Dialekt- und Slangfähigkeiten so richtig schön ausspielt.
Genau, nicht nur das. Also er gibt wirklich jedem Kind, jeder Person ihre Individualität. Das ist unglaublich. Man vergisst vollkommen, dass es nur ein Sprecher ist. Bei den Dialogen höre ich viele Stimmen in Wechselrede. Also ich fühle mich daher mitten in der Kinderschar. Die beschreibenden Passagen liest er dagegen so ein bisschen entspannter, ruhiger. Und das ist auch durchaus wichtig, dass man immer wieder solche Erholungspausen hat. Das macht das Ganze also sehr dynamisch und lebendig, ohne dass es übertrieben wirkt. Und das ist wirklich ganz große Kunst. Also es ist eine sehr schöne, facettenreiche und sehr gut interpretierte Geschichte.
Hört sich gut an. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Sie besprachen Julia Blesken, Mission Kolomoro oder Oper in der Plastiktüte mit dem Sprecher Stefan Kaminski. 4 CDs sind das. Knapp 4,5 Stunden Hörzeit und dieses Hörbuch ist zum Preis von 18 Euro bei Oettinger Audio erschienen. Eine Altersempfehlung gibt es auch noch ab 9 Jahren. Und dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche Oktober. Das war's für heute. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz.